Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Heute am Freitag sollten wir mal gemeinsam zurückschauen auf die Woche in den USA, wo seit dem gewaltsamen Tod von George Floyd bei einer Polizeikontrolle am 25. Mai ganz viele Leute friedlich gegen Polizeigewalt demonstriert haben und einige wurden dabei selbst zu Gewalttätern, zu Plünderern und Steinewerfern. Was sagen diese Normbrüche aus über eine moderne Gesellschaft? Das möchte ich mir mal aus soziologischer Sicht erklären lassen. Und zwar von der Gewaltforscherin Theresa Coloma-Beck. Sie ist Professorin für Soziologie der Globalisierung an der Universität der Bundeswehr München und sie ist Gastwissenschaftlerin am Hamburger Institut für Sozialforschung. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Kakowski.
Nun habe ich gerade ganz frech die Gesellschaft ohne Gewalt zur Norm erklärt. Stimmt das denn überhaupt?
Ja, das ist die Vorstellung, die wir uns immer machen. Also das ist ein ganz fester Bestandteil moderner Staatlichkeit, dass es so eine Erzählung gibt, dass sozusagen aus der Aufklärung heraus und der Institutionalisierung von so universalistischen Werten wie Menschenrechte, Schutz des Lebens und vor allen Dingen dann der gelungenen Einrichtung staatlicher Gewaltmonopole die Gewalt aus der Gesellschaft verschwunden sei, insbesondere in den Gesellschaften, die man als modern bezeichnet. Also man erkennt sie geradezu daran, dass das Problem der Gewalt gelöst ist. Aber das ist natürlich eine Erzählung, die nie sich wirklich mit der Realität deckt, weil man gerade sehen kann, dass sozusagen seit dem 19. Jahrhundert spätestens die Institutionalisierung dieser Werte wie Menschenrechte und Schutz des Lebens, die auch vom Staat ja tatsächlich verteidigt wird, parallel sich entwickelt mit einer fortschreitenden sozusagen Aufrüstung der Gewaltkompetenz des Staates. Also das 20. Jahrhundert ist tatsächlich ein Jahrhundert der Menschenrechte, aber es ist auch das Jahrhundert der Atombombe, das Jahrhundert schrecklicher Kriege und die Aufrüstung, wir reden jetzt über nicht über Krieg, sondern über Proteste, die Aufrüstung von Polizeien ist auch Teil dieser Entwicklung, die Gewaltfähigkeit des Staates, das Gewaltpotenzial, das heißt nicht, dass das dann immer auch sofort zum Einsatz kommt, aufbaut. Insofern ist es tatsächlich ein Mythos.
Nun sind Kriegen und Bomben ja etwas, was sich meist nach außen richtet. Aber wenn bei uns im Grundgesetz etwas steht, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus und natürlich auch bei uns in der Staatslehre das Gewaltmonopol bestimmt, dass nur der Staat selbst physische Gewalt ausüben darf, dann ist doch alles, was diese Regel missachtet, tatsächlich ein Regelverstoß, ne?
Ja, also aus Sicht des Staates ist das ein Regelverstoß. Also Regeln sind ja keine Naturgesetze, sondern Regeln sind soziale Konstrukte, die sich in historischen Prozessen gebildet haben. Und moderne Staatlichkeit sagt, dass der Staat die Gewalt ausüben soll, darf und sonst niemand. Genau das bedeutet Gewaltmonopol. Und das hat aber den interessanten Effekt, dass in dem Moment, wo es Kritik am Staat gibt, wo die Legitimität des Staates irgendwie in Frage steht oder in Frage gestellt werden soll, Gewalt auch ein Mittel politischer Kämpfe werden kann, weil sich der Staat ja eben gerade über das Monopol legitimer Gewalt definiert.
Haben Sie den Eindruck, dass es das ist, was da passiert gerade in den USA, wo Demonstrationen eskaliert sind, wo Geschäfte geplündert wurden, Häuser in Brand gesteckt, also aus soziologischer Sicht, was ist da passiert? Dass die reine Androhung von Staatsgewalt nicht mehr ausreicht, um Gewalt der Bürger zu verhindern?
Ja, also aus so einer Protestforschungssicht würde man immer sagen, dass die Gewalt, die man dort sieht, Teil eines politischen Prozesses ist. Also man kann da auch einen anderen Blick drauf legen und dann nochmal ganz situativ gucken und man kann gucken, mit welchen Voreinstellungen sind jetzt die Leute gekommen und dann wird man immer auch Hinweise darauf finden, dass nur bestimmte Menschen sich in solche Situationen geben, andere ihnen fernbleiben. Aber wenn man jetzt aus so einer aus einer Makroperspektive schaut, dann würde man immer den politischen Prozess erkennen müssen und hier steht die Legitimität des Staates auf dem Spiel. Also wenn es zu dieser Form von Auseinandersetzung kommt, wenn Proteste aggressiv werden, wenn auch Gewalt tatsächlich stattfindet, dann ist das ganz klar eine Herausforderung des staatlichen Gewaltmonopols und dann kann man das soziologisch eben nicht nur lesen als Regelverstoß oder einen kriminellen Akt, sondern eben tatsächlich auch als Teil eines politischen Prozesses. Viele politische Veränderungen, die wir in der Welt gesehen haben, sind genau durch solche Formen der Herausforderung des Gewaltmonopols tatsächlich angestoßen.
Und wenn der Staat selber sein Gewaltmonopol missbraucht und wir von Polizei Polizeigewalt sprechen. Was bedeutet das dann, wenn die USA zum Beispiel das vor allen Dingen überwiegend bei einer Bevölkerungsgruppe machen? Das ist ja statistisch nachweisbar, nämlich bei den Nicht-Weißen.
Ja, also das ist ja interessant, weil wenn wir von Polizeigewalt sprechen, dann sagen wir eigentlich schon, dass die Legitimität des Handelns der Polizei auf dem Spiel steht oder nicht mehr sicher gewährleistet ist. Im Englischen ist das ganz besonders stark, da kann man nämlich unterscheiden zwischen Violence und Force, und wenn die Polizei Violence eingesetzt hat, dann ist es schiefgelaufen, dann ist in dem Handeln keine Legitimität mehr gegeben. Und wenn der Staat in diesem Sinne als Gewaltakteur lesbar wird, dann verweist das auf politische Probleme in diesem gegebenen Kontext. Und aus europäischer Sicht ist das dann oft schockierend, weil in den westeuropäischen Demokratien diese Vorstellung der Lösung des Gewaltproblems noch sehr viel stabiler ist als in den USA.
Haben Sie denn Grund zur Annahme, dass das Gewaltpotenzial dort wirklich höher ist als bei uns, oder ist es nur ein anderes Gewaltpotenzial?
Also die Gewaltbereitschaft, alltägliche Gewaltbereitschaften entstehen auch in historischen Prozessen, und die sind sicherlich in den USA anders gelagert als in vielen europäischen Staaten. Und da muss man auch wirklich sozusagen kleine Kontexte unterscheiden. Wenn man jetzt auf Deutschland beispielsweise guckt, ist das Gewaltverhältnis, also das Verhältnis, das der Staat zur Gewalt hat, aber auch dass die viele Bürger zur Gewalt haben, ganz stark geprägt durch die Erfahrung des Nationalsozialismus, die nach 1945 erstmal zu einem extremen Abrüstungsgebot geführt hat. Die deutschen Polizeien, die eigentlich auch aus so einer militärischen Tradition kamen, wie die amerikanischen übrigens auch, die wurden umstrukturiert in eine viel weichere Art des Policing. Und deswegen ist der Kontext hier tatsächlich ein anderer. Es gab die 68er-Bewegung, Bewegung antiautoritäre Erziehung, wo man auch versucht hat, die Gewalt aus dem Schul- und dem Bildungssystem hinauszudrängen und tatsächlich die Gewalt den Menschen fremd werden zu lassen. Das heißt nie, dass sie verschwindet, das heißt nur, dass sich die Schwellen, sie einzusetzen, verändern. In den USA ist die Lage ganz anders. Da hat man mit dem Second Amendment einen Verfassungszusatz, der das Tragen von Waffen erlaubt und damit praktisch in der Institutionenstruktur immer schon so einen Moment der möglichen Herausforderungen des Staates angelegt ist. Und das ist eine ganz andere Situation, als wir sie in den USA haben. Und die Tradition beispielsweise eines militarisierten Policings ist in den USA sehr viel ungebrochen.
Theresa Klomer-Beck, Ihnen herzlichen Dank. Sie ist Professorin für Soziologie der Globalisierung an der Universität der Bundeswehr München und sie ist Gastwissenschaftlerin am Hamburger Institut für Sozialforschung.